Herzlich willkommen zum Steuerfunk Folge 4, aufgenommen am Freitagabend, 13. Juni 2025. Und ich hoffe mal, das ist kein schlechtes Omen. Hallo Andreas, bist du da?
Also 13, ein Freitag, der 13. Und es hat mindestens der Kanzlei 32 Grad. Jetzt kann man darüber lamentieren, aber man muss auch sagen, es ist einfach mal cool, Sommer. Also.
Also ich bin ganz bei dir, bei mir auch Sommer, ich sitze unterm Dach, Klimaanlage ist aus, es ist warm. Hier hat
Und
es
nachdem ich vor einer
jetzt
Woche
auf
noch gefroren habe,
32
finde
Grad.
ich, muss ich echt sagen, ich finde es jetzt gerade okay.
Ja, und wir sind ja hier eh im Badischen von der Sonne verwöhnt, sowohl du in March bei Freiburg als auch ich aus Karlsruhe.
Und das Schöne ist, beim Podcast sieht keiner, in welchem Zustand wir hier sitzen.
Ja, das will aber auch keiner sehen, glaube ich.
Ja, ich bin ordentlich, aber ich habe heute Steuerberaterkollegen gesehen von einer großen Kanzlei hier vor Ort in Badelatsche, einer völlig ausgewaschenen T-Shirt und einer roten Jogginghose, also kurzen Hose.
Okay.
Habe ich auch gedacht, ja, okay.
Ich sehe schon mal. Gut, ich würde ganz
Was
kurz
haben wir denn für Themen, Sebastian?
ich würde kurz noch, bevor ich in die Themen einsteige, unseren üblichen Disclaimer machen. Wer sich interessiert für unseren Podcast, der weiß schon, Andreas Sprenger, Steuerberater aus March bei Freiburg. Mein Name ist Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Und wir machen das Ganze in unserer Freizeit. Und wenn jemand wirklich hier sich rechtlich absichern will, dann sind wir der falsche Bereich. Wir möchten hier einfach frei über lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Themen, die uns interessieren, diskutieren, euch da draußen an unserem Gespräch teilhaben lassen. Und wer sich absichern will, dem sei Folge 1 unseres Podcasts ans Herz gelegt. Da geht es um die Anrufungsauskunft § 42e bzw. die Auskunft bei der Sozialversicherung nach § 28h SGB IV. Und dort ist das rechtlich Verbindliche. Wir aber unterhalten uns hier nur unverbindlich. Und
Und wir
Themen
wollen niemanden
heute,
ärgern.
genau, wir wollen niemanden ärgern, wir wollen uns einfach ein bisschen austauschen und jeden da draußen teilhaben lassen. Und dann kommen wir doch gleich zu den Themen. Ich habe gedacht, wir sprechen heute mal noch mal ein bisschen über den Bereich Reisekosten, so ein bisschen ein Nachklapp zu den Folgen 2 und 3, die wir ja gemacht haben. Schauen uns mal an, was gibt es denn da bei der ersten Tätigkeitsstätte noch mit den Besonderheiten Sammel- und Treffpunkt. Wir unterhalten uns kurz mal noch über die Themen Pauschalierung im Zusammenhang mit Auswärtstätigkeit, aber auch mit der ersten Tätigkeitsstätte im § 40 Absatz 2 Einkommensteuergesetz. Und jetzt aber wollen wir mal einsteigen, ganz aktuell. Es gibt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung mit dem spannenden Titel Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Zweite und dritte Lesung im Bundestag sind geplant am 26.06.2025 und dann soll auch relativ kurz danach die Verabschiedung durch den Bundesrat erfolgen. Das heißt, es ist jetzt die erste Maßnahme der neuen Bundesregierung, die erste Umsetzung des Koalitionspapiers. Und da habe ich gedacht, da könnten wir doch mal kurz reinschauen, ob da auch lohn- und sozialversicherungsrechtlich irgendwelche Dinge drin sind, die uns interessieren könnten. Und das wäre so mein Vorschlag für den heutigen Abend.
Ja,
Bist
stimme ich
dabei?
zu.
Das finde ich
Ja,
schön. Dann fahren wir doch
zumal
gleich.
ich bei dem legendären Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm SV-rechtlich nichts dazu zu sagen muss. Also ich finde es sympathisch, ich würde mir in der Zwischenzeit Eis holen, Sebastian.
Also gut, dann also bis später. Aber ich sehe das auch so, also wenn man das Gesetz durchguckt, dann sieht man halt, das ist ein rein steuerliches Gesetz, da sind
Genau,
steuerlich
ja.
einige Änderungen drin. Und für uns in der Lohnsteuer fängt es eigentlich gleich vorne ganz spannend an, der Artikel 1, Nummer 1, der Bruttolistenpreis fürs Elektroauto, der soll sich erhöhen. Im Moment sind wir ja bei 70.000 Euro für ein Elektroauto. Und wenn wir das für die Privatnutzung des Arbeitnehmers überlassen, dann dürfen wir ja den Bruttolistenpreis, sofern er bis 70.000 Euro bei einem reinen Elektroauto ist, vierteln und davon dann die 1%-Regelung bzw. die 0,03% für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte anwenden. Und das soll hochgehen auf 100.000 Euro und geplant für Anschaffungen von Fahrzeugen ab dem 1. Juli 2025. Also spannende Geschichte. Und hast dein neues Elektroauto schon in Aussicht genommen und dir überlegt, ob du eins möchtest?
Sebastian, ja, also ich oute mich jetzt mal. Also gut, also sind wir ehrlich, die dieser Erhöhung auf 100.000 Euro ist rein von der Preisgestaltung für die Autos sachgerecht, ne? Weißt du, wie du
Ja,
siehst?
eindeutig.
Also
Also
die
wir hatten ja
E-Autos.
immer das Problem, dass viele Fahrzeuge so gerade so irgendwie erst gedrückt worden sind, gerade so unter diese 60.000 Euro
Ja.
Grenze. Dann hattest du aber eigentlich, musstest du ausstattungstechnisch schon erhebliche Abschläge machen. Dann hast du vielleicht nachher das als nachträglicher Einbau wieder machen können. Damit, das hat ja nichts ausgemacht. Das ändert ja der Bruttolistenpreis nicht. Es geht ja immer um den Bruttolistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung. War immer eine ganz blöde Geschichte. Deshalb mit den 100.000 Euro. Das ist eine saubere Regelung. Dann ist das für die meisten Autos, die es in dem Segment gibt, wirklich, ist man da gut dabei. Ich gehe davon aus, die
Und
ganz
alles
teuren
andere,
Autos sind noch nicht abgedeckt, aber es muss ja nicht
ja,
jedes
aber
Auto so
100.000 Euro,
gefördert
da kann
werden.
man jetzt, also
Genau.
zeitweise war das so, wenn man Auto mit 60.000 Euro musste, ja wahrscheinlich, hattest zwar keinen Privatanteil zu versteuern, aber musste 5 Stunden fürs Laden warten.
Ja, und man muss sich ja schon überlegen, man hat dann bei einem 100.000-Euro-Auto versteuert oder Privatnutzer mit 250 Euro. Und das ist ja der Bruttobetrag, von dem dann, auf den dann die Steuer erhoben wird.
Ja,
Ist dann
also
eine
ich ne, schon, also
glückliche,
schon eine
saubere
geniale, also
Förderung.
ist eine wirklich eine natürlich definitive Subvention, das muss man ganz klar
Ja,
sagen, ne?
eindeutig.
Also das ist eindeutig eine Subvention und da gibt es ja noch einen Bruder dazu, ne, Sebastian? Weil du musstest mich ja
Ja.
erst auf diese 100.000 Euro drauflupfen, weil der Steuerberater gierte sofort beim Durchlesen des Gesetzes auf die degressive Abschreibung, die ich natürlich. Ja, die wir mal gelernt haben in Ludwigsburg. Und Sebastian, du darfst jetzt die zwei sensationellen Neuerungen, auch wenn es kein Lohnsteuer ist, mal kurz erwähnen.
Ja, also beim Elektrofahrzeug kommt als weitere Änderung dazu, dass man eben für Fahrzeuge, die nach dem 30. Juni 2025, also auch wieder ab dem 1. Juli 2025 angeschafft werden, eine besondere Abschreibung hat. Also das heißt für den Arbeitgeber, der das Auto wirklich kauft und nicht least, das ist das Entscheidende. Man muss das Auto eben kaufen. Habe ich eine neue AFA-Regelung, die heißt eben im ersten Jahr darf ich 75% des Fahrzeuges abziehen, im zweiten Jahr 10%, im dritten und im vierten Jahr jeweils 5%, im fünften Jahr dann 3% und im sechsten Jahr 2%.
Also ich wollte wissen, ob das stimmt und habe dann gerechnet, 75, okay. Im nächsten Jahr 10%, dann sind wir bei 85. Im dritten und vierten jeweils 5, also haben wir nochmal 5% dazu, sind wir bei 95. Im dritten Jahr dann 98 und tatsächlich, da zeigt sich die Wunderwelt der Mathematik, im sechsten Jahr wird es dann abgeschrieben.
Ja, wobei ich da sagen muss, also da habe ich gedacht, wir reden immer über Entbürokratisierung, ob ich ihr Auto wirklich dann noch wegen 2% und 3% hinten raus, nur damit ich wieder auf die 6 Jahre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer komme. Das scheint wohl der Sinn des Gesetzes in dem Punkt zu sein. Ja, okay, ist in
Ja,
Ordnung.
ich glaube, es wird halt vor allem den Wandel geben vom Leasing zum Anschaffe. Es entlastet natürlich die Leasinggesellschaft um diese komische Restwertkalkulation. Das ist ja wohl das Hauptproblem. Und wenn du eine günstige Finanzierung kriegst für so ein Auto, dann ist das natürlich insgesamt schon ein heftiger Hammer, ne? Mit
Ja, klar.
75% Abschreibung.
Ja, also ich habe auch gedacht gehabt, also wenn du jetzt an die Auto leasen willst für das Unternehmensvermögen oder auch als Arbeitgeber, dann kann die Leasinggesellschaft natürlich einkalkulieren, dass du mal 75% von den Anschaffungskosten gleich im ersten Jahr auch noch abschreiben kann.
Ja.
Dann wird natürlich die Leasingrate auch wieder entsprechend günstig. Und dann wird es
Also,
natürlich wieder interessant hinten raus in Bezug auf die Gehaltsumwandlung beim Arbeitnehmer, wenn man halt die Leasingrate gehaltsumwandelt für die
ja, genau, ja.
Fahrzeugüberlassung. Also da
Also,
hängt etliches dran. Muss man sich also schon genau angucken, die Regelung. So ohne ist das Thema nicht. Wie, zuerst hatte ich gedacht, naja, nur 100.000 Euro, ist nicht schlimm. Kann man in 3 Sekunden drüber weggehen, aber wenn man sich es dann eben so durchspielt, dann merkt man, oh, da hängt doch mehr hinten dran.
aber was mich erstaunt, also für die Zuhörer, mir hat natürlich Sebastian und ich schon vorher ein bisschen abgelästert über dieses Gesetz, wobei man jetzt will ich ja politisch zurückhalten wolle. Das ist auf jeden Fall mal einfach, man wird mal aktiv. Und was mich gestern verwundert hat, ich habe dann gestern war auf Dienstreise und habe dann abends gehört, das IFO-Institut rechnet tatsächlich aufgrund dieser Aktionen, hat die Wachstumsprognose für 26 von 0,8% auf 1,5% Wirtschaftswachstum hochgerechnet durch diese Maßnahme.
Ja, also glaube
Also das
glaub ich
ist
dir.
wirklich, also es gibt noch degressive
Ja,
Abschreibungen, die kennen eigentlich
genau.
alle Steuerrechtler kennen sie mit der praktisch bis 30%
Das
ist die Obergrenze.
Dreifache, ja.
Das kennen wir alle, die den Paragraph 7 schon lernen musste. Also, und das hat mich also echt überrascht, dass die Wirtschaftsfachleute sagen, das bringt tatsächlich wohl nächstes Jahr ein Wachstum von 57 Milliarden Euro.
Also ja, und ansonsten ist im Gesetz eigentlich jetzt, um das Gesetz kurz abzuschließen, für uns in der Lohnsteuer nicht viel drin. Es ist die
Nee.
Thesaurierungsbesteuerung für den Unternehmensbereich,
Ja.
aber erst ab 2027 mit einem langsam fallenden Prozentsatz vorgesehen und auch die Körperschaftssteuer, die eben von 15 auf die 10% ab von 2027 bis 2032 jährlich mit 1% sinken soll. Das ist noch drin. Und dann natürlich noch die Forschungszulage. Auch da ist eine Ausweitung drin vorgesehen. Und das war auch schon der gesamte Gesetzentwurf. Wer den Gesetzentwurf nachlesen, nachschauen will, auf der Internetseite vom Bundesfinanzministerium gibt es einen Bereich Service und dann Gesetze und Gesetzesvorhaben. Da sind diese Sachen immer auch eingestellt. Dann braucht man es nicht beim Bundestag als Bundestagsdrucksache suchen.
Und es ist also wirklich verblüffend kurz.
Also daher muss man sagen, und wie gesagt, für uns in der Lohnsteuer eigentlich ja nur die 100.000 drin. Im Hintergrund muss man natürlich dann noch sehen, diese AFA-Regelung für das Elektrofahrzeug, die das Ganze flankiert, sodass es auch
Und
für den Arbeitgeber interessant sein
die
kann.
Frage kommt natürlich immer, also diese 100.000 Euro-Grenze gilt natürlich für Fahrzeuge, die ab 1.7.25 angeschafft werde. Die Fahrzeuge, die im Bestand sind, für die gibt es noch die Grenze von, was war
70.000.
es, 60.000 und
Nee,
dann
70,
70.000.
genau, seit der 1. Januar 2024 waren es ja die 70.000
Genau.
und jetzt sind es dann die 60,
Also man
davor waren
kann
es die
jetzt kein Fahrzeug
60.000.
reinnehmen, das, nehmen wir an, 65.000 gekostet hat, aber schon angeschafft ist. Dafür kriegt man also keine Ermäßigung, sondern es geht wirklich um
Genau,
eine,
also
wirklich
es wächst nicht
es
rein, die
wächst
neue.
nichts an, genau.
Ja, also man muss immer gucken nach dem Anschaffungsdatum und danach richtet sich es dann ein Leben lang für dieses Fahrzeug, bis man es halt dann wieder veräußert und durch ein neues Fahrzeug ersetzt.
Anschaffung ist bei Leasingfahrzeuge eigentlich praktisch die Auslieferung an den Leasingkunden, ne?
Genau. Und ich bin mal gespannt, ob wir dann wieder so Geschichten haben, wo man dann sagt, es kommt auf, das hatten wir ja mal beim Übergang 2019, 2020, meine ich, dass dann die Finanzverwaltung gesagt hat, in dem BMF-Schreiben, es kommt auf die über erstmal, also wenn das Fahrzeug dann vorher ausgeliefert wurde, auf die erstmalige Überlassung an, aber darauf würde ich mich nicht verlassen, sondern gucken, dass das Fahrzeug halt dann erst am 1.7. auf dem Hof steht.
Also das fällt
Dann
mir
sind wir
überhaupt immer
sauber.
auf. Also ich verstehe, bei solche weitreichenden Entscheidungen verstehe ich jetzt nicht, warum man nicht noch 2, 3 Tage warten kann. Also das muss man vielleicht nochmal Arbeitnehmer sagen, so schön das vielleicht ist, ein neues Auto zu bekommen, aber da geht man wirklich her und schaut, dass man das erst ab 1.7.2025
Ja,
übernimmt.
übernimmt genau, dass man die wirtschaftliche Verfügungsmacht drüber hat und dann ist das der Anschaffungszeitpunkt ab dem Zeitpunkt,
Genau.
dann auch die Überlassung an den Arbeitnehmer, dann passt das auch alles. Genau.
Gut, dann haben wir das erledigt.
Ja, genau, dann hätten wir das schon recht kurz und schnell abgehandelt und dann hätte ich gern mit dir einfach nochmal kurz gesprochen. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen über erste Tätigkeitsstätte und Reisekostenbereich gesprochen. Mir ist beim Nachhören unserer Folge einfach noch aufgefallen, naja, wir haben bei der ersten Tätigkeitsstätte nicht alles verraten, weil da gibt es ja noch die Besonderheit, wenn ein
Das ist die
Arbeitnehmer
Spannung, Sebastian. Das ist ja die Spannung. Das ist der Cliffhanger.
der Spannungsbogen, ja.
Der Cliffhanger, ne? Die Leute warten drauf und sagen, wann kommt die Sammel- oder Treffpunkt?
Genau, Sammeltreffpunkt und das weiträumige Tätigkeitsgebiet.
Genau.
Und habe gedacht, das sollte man einfach noch mal kurz erwähnen. Das trifft aber tatsächlich, und das muss man immer wieder herausstellen. Wir reden jetzt über einen Themenbereich Sammelpunkt, Treffpunkt, weiträumiges Tätigkeitsgebiet. Das greift nur dann, wenn die Person keine erste Tätigkeitsstätte hat. Wir hatten ja darüber gesprochen, erste Tätigkeitsstätte, ganz wichtig, diese Möglichkeit, dass ich es als Arbeitgeber festlegen kann, dass ich es arbeitsrechtlich zuordnen darf, dass ich da ausnahmsweise mal wirklich diese Gestaltungsmöglichkeit habe. Wenn ich das mache, brauche ich mir über Treffpunkt, Sammelpunkt, weiträumiges Tätigkeitsgebiet überhaupt keine Gedanken machen. Sage ich, ich will das nicht, ich habe keine arbeitsrechtliche Zuordnung, ich komme auch nicht über diese zeitlichen Kriterien zu einer ersten Tätigkeitsstätte. Also der Arbeitnehmer kommt nicht arbeitstäglich, 2 volle Arbeitstage je Woche. Oder aber ein Drittel seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit in den Betrieb des Arbeitgebers oder zum Kunden des Arbeitgebers, hat dort auch keine wesentliche Tätigkeit erfüllt, hat deshalb keine erste Tätigkeitsstelle, dann müssen wir uns eben unterhalten, hat diese Person womöglich so einen Treffpunkt, Sammelpunkt oder ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet? Und die Folge wäre ja einfach die, die Person ist zwar ab Verlassen der Wohnung auf eine Auswärtstätigkeit, aber für die Fahrten von der Wohnung zum Treffpunkt, Sammelpunkt oder zum nächstgelegenen Zugang zu dem weiträumigen Tätigkeitsgebiet, da kriege ich nicht die Reisekostenpauschale, sondern nur die Entfernungspauschale. Da werde
Ja,
ich
also
also
ich weiß nicht, wie du
zurückgeholt.
das siehst. Ist eigentlich wie soll ich sagen, eine Unsystematik. Also die kann man auch durchaus jetzt, sag mal, verstehe, aber eigentlich haben wir ja gelernt, wenn man auf Dienstreise ist, also badisch oder ja, also vielleicht haben wir ja Zuhörer im Norden, also laienhafter, wenn man auf Dienstreise sich befindet, dann hat man normalerweise bezüglich der Fahrtkosten, der Übernachtung und im Rahmen von diesen ersten 3 Monate mit der Verbleibungsmehraufwendung eigentlich kein Problem. Ich sage im Seminar immer, Dienstreise ist eigentlich was Schönes. Und hier haben wir den rätselhaften Fall, weil die Menschen keine erste Tätigkeitsstätte haben, aber die Wohnung verlassen, sind sie und sind ja beruflich unterwegs, sind sie erstaunlicherweise auf Dienstreise. Aber diese eine Wegstrecke, die ist zwar spesentechnisch, also du widersprichst mir, aber spesentechnisch ist die Dienstreise, aber bezüglich dieser Entfernungspauschale, da ist sie komischerweise ja eine normale Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gleichgestellt. Na, so kann man es am besten
Genau,
beschreiben, oder?
richtig. Aber Hintergrund ist eben auch da, dass der Gesetzgeber halt gesagt hat, es gilt auch hier dieser Treffpunkt, Sammelpunkt, weiträumiges Tätigkeitsgebiet. Das muss ich regelmäßig dauerhaft aufsuchen. Das heißt, ich muss dort im Prinzip arbeitstäglich hinfahren und es muss absehbar sein, dass ich da auf unbestimmte Zeit bis auf weiteres mehr als 48 Monate oder für die gesamte Dauer des Dienstverhältnisses hingehe. Sonst klappt das Ganze nicht. Also wenn ich mich einfach nur eben 4 Wochen auf die Baustelle A begeben muss, danach bin ich 4 Wochen bei der Baustelle B, dann auf der Baustelle C, dann brauche ich über weiträumiges Tätigkeitsgebiet oder Sammeltreffpunkt nicht nachdenken. Wenn ich aber eben immer zum gleichen Ort fahre und mir kam es dann eben hinterher, man kann ja eben überlegen, ich arbeite als Maler bei einer Malerfirma, ich fahre jeden Morgen eben zu der Malerfirma hin, lade mein Auto voll mit dem Zeug, fahre dann zu den Kunden weg. Eine erste Tätigkeitsstätte durch Zuordnung haben wir nicht, weil der Arbeitgeber das nicht wollte. Eine erste Tätigkeitsstätte über die zeitlichen Kriterien schaffen wir nicht, weil die Qualität der Tätigkeit im Betrieb des Arbeitgebers dafür nicht ausreicht. Aber weil ich jeden Tag in den Malerbetrieb fahre, ist es so ein Treff- oder Sammelpunkt im Sinne von Paragraphen 9 Absatz 1 Nummer 4a Einkommensteuergesetz. Und deshalb sind die Fahrten zum Betrieb Entfernungspauschale. Und ab dem Moment, wo ich vom Betrieb weiterfahre zum Kunden, dann bin ich ganz normal nach Dienstreisegrundsätzen unterwegs. Aber für die Verpflegungsmehraufwendungen gilt eben die Zeit mehr als 8 Stunden für die Verpflegungspauschale ab Verlassen der Wohnung. Wahnsinn.
Also die Entfernungspauschale sind eben nur die 0,38 Euro pro einfacher Wegstrecke.
Genau, ab dem
Und
20. Kilometer und davor die 30.
genau, und zukünftig sollte es sich ja ändern, ja.
Genau, ja.
Und ansonsten würde ich halt hinbekommen,
30 für hin
30
und
Cent pro
30 für
Kilometer
zurück.
hin und 30
Genau.
Cent pro Kilometer zurück. Und also ich habe jetzt nochmal Literatur nachgelesen, wer so ganz typisch ist, sind zum Beispiel die Paketdienste. Also wenn jemand sein Kombi beim Paketdienst stehen hat und jeden Morgen eben bei uns im Industriegebiet zum Paketdienstzentrum gehen muss und dann dort sein Fahrzeug lädt und dann unterwegs ist, dann macht er zwar eine Dienstreise, weil er dort keine erste Tätigkeitsstätte hat, aber diese Wegstrecke von daheim dorthin, die ist so ein bisschen steuerlich ja, schlechter gestellt. Aber der Büromitarbeiter, der auf dem Depot arbeitet, der muss ja auch, kriegt ja auch nur die Entfernungspauschale. So hat es, glaube ich, der Gesetzgeber gemeint,
Genau,
ne?
ja, so ist die Gleichbehandlung letztlich, die
Genau.
da dahinter steckt.
Und da hat man diskutiert, das war Bauarbeiter, und da kommt es auch vor. Zum Beispiel Bauarbeiter sammeln sich irgendwo, also kennt es immer an so Autobahnen, bei uns bei der Autobahn A5, da gibt es schon ein paar Ecke, wo man wirklich sieht, wie morgens die Bauarbeiter kommen. Da kommt der Kombi vom Arbeitgeber und sammelt die auf. Da wäre es ja auch so. Und da ging es um die Frage, da war jemand häufig wirklich nur eintägig auf der Baustelle, also kam jemand abends wieder heim, aber es war eben nicht ganz sicher, dass es immer so ist. Und da hat man sich überlegt, ist das jetzt, fällt er jetzt auch runter, weil der zum Sammelpunkt geeiert ist. Und da hat der BFH gesagt, nee, da müsst ihr Acht geben. Es muss dauerhaft und in der Regel üblich sein, dass
Genau.
der täglich dahin kommt.
Und auch
Und
Veranlassung
da
des
war eben eine,
Arbeitgebers, das ist eben auch noch dann
auf Weisung des
genau.
Arbeitgebers, genau. Und da war eben nicht klar, wie oft ist der jetzt auf diese eintägige, also auf, kommt er abends heim und wie oft ist er auf mehrtägige. Das war nicht klar, ist die eintägige die Regel oder ist sie nicht die Regel? Also, das ist so ein bisschen der Gedanke, ne? Also, wenn jemand sagt, ich muss jeden Tag, wirklich jeden Tag zum Depot gehen und dort meinen Kombi übernehmen und stellen da abends wieder ab, dann ist die Sache, glaube ich, klar, ne?
Genau, du hast was Wichtiges gesagt, der Sammel- oder Treffpunkt, der kann eben nicht nur im Betrieb des Arbeitgebers sein, der kann bei einem Kunden sein, der kann aber eben auch wo ganz anders sein, wie eben an einer Autobahnraststätte, die mit dem Arbeitgeber überhaupt nichts zu tun hat. Wenn der Arbeitgeber sagt, ihr müsst immer jeden Morgen um 8 Uhr an der Raststätte sein, da werdet ihr aufgesammelt und dann zu eurer Baustelle gebracht, dann hätten wir genauso ein Thema, dann wären wir auch im
Ja,
Treff- oder Sammelpunkt drin.
genau.
Wenn der aber eben sagt, die Woche seid ihr bei der Autobahnraststätte A, nächste Woche bei der Autobahnraststätte B, dann sind wir wieder aus dem Thema Sammel- oder Treffpunkt draußen, weil es dann nicht regelmäßig dauerhaft der gleiche Treffpunkt ist. Und das ist die Intention, wie du es ja gerade gesagt hast, vom Gesetzgeber gewesen. Der hat gesagt, ich will eine Gleichstellung zwischen dem Arbeitnehmer, der eben jeden Tag ins Büro fährt, und dem Arbeitnehmer, der jeden Tag an die gleiche Stelle fährt und sich darauf einrichten kann, dann soll er dafür für diesen Wegstrecke nur die Entfernungspauschale bekommen.
Aber jedenfalls, also muss ich neulich mal sagen, Berufskraftfahrer, die mehrtägig unterwegs sind, da ging es um die Frage, der fährt sonntagabends los und kommt am Mittwoch wieder zurück auf den Betriebshof und fährt am Donnerstagmorgen los. Dann muss ich sagen, nee, das ist
Da
der
braucht
Fall
man
ist
nicht.
nicht gemeint
Genau,
und
richtig.
das ist auch entschieden vom BFH.
Genau.
Und dann haben wir noch das,
Ja,
ja?
mach du erst, ich setze danach noch einen drauf.
Nee,
Können wir
erzähl,
gleich einen draufsetzen?
ja?
Wir können ja noch einen draufsetzen. Man kann sich jetzt überlegen, stelle man sich das vor, man nehme mal mein Malerbeispiel von vorher nochmal. Der Maler fährt jetzt jeden Morgen in den Betrieb in den Malerbetrieb. Wir haben keine erste Tätigkeitsstelle, wir sind jetzt beim Sammel- oder Treffpunkt. Für die Verpflegungsmehraufwendung habe ich ja gesagt, ab der Wohnung läuft die Zeit.
Ja, genau,
Da
ja.
der aber ja aber mehr als 3 Monate jetzt immer an dem Ort des Malerbetriebs ist, muss man dann ab dem 4. Monat, wenn er mal dauerhaft beschäftigt ist, dran denken, die Zeit im Malerbetrieb muss ich jetzt wieder für die Verpflegungsmehraufwandspauschale rausrechnen. Also da sieht man mal, wie verrückt unser Steuerrecht ist. Ich finde, das ist einfach
Ja.
immer für mich so ein schönes Beispiel, wo man sieht, Wahnsinn, man kann sich einfach auf gar nichts verlassen. Man denkt, das ist eine Auswärtstätigkeit, der hat die Wohnung verlassen. Klar, dann denkt man vielleicht noch dran, okay, jetzt die Fahrtkosten muss ich beschränken. Ja, jetzt muss ich aber bei der Verpflegungspauschale auch noch dran denken, dass die Zeit, wo er im Malerbetrieb ist, ab dem 4. Monat muss ich die Zeit auch wieder rausrechnen, weil der war ja länger wie 3 Monate dort. Das heißt, diesen Ort hat er länger wie 3 Monate aufgesucht. Der zählt dann für die Verpflegungsmehraufwandspauschale wieder nicht rein als schädliche Zeit. Also da sieht man,
Also,
finde ich, wunderschön, deutsches Steuerrecht ist einfach was Herrliches.
wenn Sie es, wenn man es, mir wurde ja auch ein bisschen Gestaltung geben, ich verstehe nicht, warum das kann man als Arbeitgeber klären, der man sagt, ich mache keine solche Vorschriften. Würde ich jetzt sagen. Also, das sei denn, mit der Paketdienst, da geht es halt jetzt nicht anders. Ich meine, der muss halt sein Kombi mit übernehmen. Aber selbst da, wenn du bei uns guckst, wie viele Kombis im Wohngebiet steht,
Ja, das ist.
von einem großen deutschen Paketversender, auch dann kannst du sagen, komm den Kombi mit heim, dann haben wir das auch nicht mehr. Aber da, einfach daran denke, man kann ja auch sagen, also wir hatten den Fall, bei uns hat immer vom Hause Kombi geparkt von der Baufirma und der Mensch war genial beim Rückwärts-Einparken mit dem Kombi und er hat zu meiner Freude AC/DC gehört, aber das war morgens ein bisschen laut, wenn der um 5 losgefahren ist.
Boah.
Und da habe ich immer gesagt, das ist schlecht mit ihrer Sammelstelle. Wechsel sie ab mit dem Kombi übernehme. Mit ihrer Kollege machen sie es unterschiedlich. Und dann hat er gesagt, ja, das ist okay. Der Arbeitgeber hat gesagt, eine Woche trefft euch dort, eine Woche trefft euch dort. Und so kann man es ja regeln.
Dann bist du nur noch jede 4. Woche aus dem Bett geflogen morgens.
Ja, dies ist jetzt okay, ja.
Ja.
Und
Nee,
dann gibt es
aber
noch was,
genau.
das ist das weiträumige Tätigkeitsgebiet.
Also der typische Fall, der da immer kommt, ist im Prinzip dieser Försterfall. Der Förster, der halt ein Waldgebiet zu betreuen hat, der keine erste Tätigkeitsstätte hat. Auch hier immer wichtig, diese Vorfrage muss ich klären, hat der eine erste Tätigkeitsstätte? Wenn der in dem Forstamt eine erste Tätigkeitsstätte hat, brauche ich die weiträumige Tätigkeitsgebiet nicht klären. Das wird oftmals, kommen die Fragen, ja, müssen wir da mit dem weiträumigen Tätigkeitsgebiet aufpassen? Dann fragt man, ja, habt ihr eine erste Tätigkeitsstätte? Heißt ja, dann kann man sagen, nein. Die Regelungen, die schließen sich gegenseitig aus. Wer eine erste Tätigkeitsstätte hat, braucht Sammeltreffpunkt weiträumiges Tätigkeitsgebiet nicht prüfen. Nur derjenige, der keine erste Tätigkeitsstätte hat, für den müssen wir diese Prüfung machen.
Also süß kann man es eigentlich machen. Bei uns im Schwarzwald, der Förster ist normalerweise kein Fall. Aber die Forstmitarbeiter, die sind ja meistens Bauern, die noch die vom Forst arbeiten. So, wenn die tatsächlich dann die Anweisung bekommen, immer einmal bestimmte im Waldgebiet zu arbeiten und im Waldgebiet befindet sich schon nichts, dann haben wir so weiträumiges Tätigkeitsgebiet. Ne? So
Genau,
kann man es am besten beschreiben.
also meistens eben die Forstmitarbeiter, die sich halt darum kümmern, dass eben dann die Holzfällarbeiten gemacht
Genau.
werden, die das Untergehölz daraus schaffen aus dem Wald, die haben normalen Wald dann zugeteilt. Und wenn ich eben jetzt so einen festen Wald zugeteilt habe, dann ist genau dieser Wald, das ist ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet, wo man einfach drin arbeitet. Und dann ist es eben so, jetzt ist diese Person auch abverlassen der Wohnung auf Auswärtstätigkeit. Aber jetzt ist eben die Fahrt von der Wohnung zum nächstgelegenen Zugang zum Wald auf die erste Tätigkeitsstätte beschränkt. Also für Fahrten, nee, anders muss man
Ja.
sagen, sind die Fahrten nur auf die Entfernungspauschale beschränkt, nicht auf die erste Tätigkeitsstätte. Also die Fahrt von der Wohnung zum nächstgelegenen Zugang wird behandelt wie eine Fahrt Wohnung erste Tätigkeitsstätte. Ich kriege dafür nur die Entfernungspauschale. Auch wenn ich an einem Tag mal zu einem anderen Zugang fahre, also man stellt sich vor, der Wald, den kann man ja in mehreren Stellen betreten. Einmal ist er 10 Kilometer der nächstgelegene Zugang von meiner Wohnung entfernt und ein anderer Zugang wäre 15 entfernt. Dann kriege ich für 10 Kilometer immer nur die Entfernungspauschale. Für die übersteigenden Kilometer kriege ich dann wieder die Dienstreisegrundsätze. Das heißt, für die ersten 10 Kilometer kriege ich 30 Cent je Entfernungskilometer. Für den 11. Kilometer kriege ich dann eben 30 Cent hin und zurück, also 60 Cent.
Also
Und wenn ich, ja.
das ist für die Einkommensteuererklärung wichtig, aber für die Lohnabrechnung bitte dran denke, wenn der jetzt ein Kombi hat, wenn der jetzt ein Kombi hat und jeden Morgen mit seinem Kombi vom Bauernhof das Stück die 10 Kilometer fährt, denke Sie dran, das führt zu einem Geldwertervorteil.
Genau. Also auch
Also
das
das war
ist
das bei dem Bau,
Folge.
bei dem Baumitarbeiter das Problem. Der hatte ja kein Sammelgebiet gehabt, aber wenn der jeden Morgen zum gleichen Sammelort fährt mit seinem Kombi, der vom Arbeitgeber gestemmt wird, dann sind wir bei den 0,03%, Sebastian, oder?
Genau, richtig. Ja,
Und
also
das ist
das, da
natürlich in
müssen
der
wir dran
Lohnsteuer
denken.
eine Haftungsfalle,
Ja,
das muss man ganz klar sagen. Ne? Da
genau.
reißt Ihnen der Mandant natürlich der Kopf ab, wenn das rauskommt. Und die Fälle gibt es eben. Ne?
Ja, also da muss man einfach aufpassen, wenn ich keine erste Tätigkeitsstätte habe, dann muss ich eben immer dran denken, keine erste Tätigkeitsstätte durch Zuordnung, prüfe die zeitlichen Kriterien, hat er die vielleicht erfüllt, dann kommen wir doch wieder zu einer ersten Tätigkeitsstätte. Wenn nicht, muss ich dran denken, Sammeltreffpunkt weiträumiges Tätigkeitsgebiet abklopfen. Wenn ich aber merke, der ist jeden Tag woanders, dann ist das Ding, dann kann ich das Buch zumachen und kann sagen, okay, da brauche ich beim Firmenwagen nichts mehr versteuern.
Genau.
Aber bei allen anderen Fällen, wie du es gesagt hast, sowohl beim Sammeltreffpunkt wie auch beim weiträumigen Tätigkeitsgebiet dran denken, ich muss die Firmenwagenversteuerung machen, weil sonst ist das natürlich steuerlich nicht unser Problem in der Lohnabrechnung, dann ist es ein Werbungskostenproblem. Aber für uns eben wichtig, dass wir hier nicht schief laufen,
Aber
weil das
es wären die
vergisst man.
0,03 zusätzlich, ne? Muss man
Genau,
dran
ja.
denken. Und es gab ein süßes Urteil. Zeitlebens will ich wissen, ob der Hamburger Hafen ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet ist. Ich warte schon, weil Bremerhaven gab es mal ein Urteil, aber es war alles durcheinander. Jetzt warte ich schon immer, jetzt hatte man aber einen Fall beim Hamburger Hafen. Und da hat es der BFH nochmal, um dich zu verstärken, gesagt, ganz süß, hat gesagt, Leute, das brauchen wir gar nicht prüfen. Warum? Der Hafenmitarbeiter war jeweils nach so einem Rahmenvertrag bestimmte Betriebe im Hafen zugeordnet. Und dann hat er gesagt, dann brauche ich das nicht prüfen. Dann hatte die dort tatsächlich so eine Art erste
Genau.
Tätigkeitsstätte und dann war die Sache sowieso erledigt. Und
Genau.
meine zentrale Frage, ich bin halt der Fan vom Hamburger Hafen, ist der Hamburger Hafen an sich ein weiteres Tätigkeitsgebiet? Ich glaube, diese Frage wird sich in meinem Berufsleben nicht mehr klären.
Ja, also ich glaube halt tatsächlich, das ist auch keine einfach zu beantwortende Frage, weil
Ja,
wir wissen
klar.
ja, der Frankfurter Flughafen ist eine erste
Ja,
Tätigkeitsstätte in
genau. Du
Gänze.
sprichst mir
Und
aus der Seele,
beim
wenn man dran
Hamburger
denke.
Hafen ist ja zumindest wenn ich dem Bereich arbeite, der also unter Zollausschluss steht, da ist auch der Zaun drum. Also
Aus so einem
du
Hafenjam,
weißt,
also
als
aus so einem.
Verwaltungsangehöriger tendiert man ja eh zur fiskalischen Auffassung, da tendiere ich schon dazu zu sagen, da wo
Ja,
der
ja.
Zollzaun drum ist, das könnte auch eine erste Tätigkeitsstätte sein, Auch wenn der BFH jetzt ja gesagt hat, wenn da Firmen drauf sind, einzeln, kann jede Firma für sich die erste Tätigkeitsstätte sein. Dann komme ich eben über die erste Tätigkeitsstelle. Dazu braucht das weiträumige Tätigkeitsgebiet gar nicht prüfen. Bin mal gespannt, wie sich's wirklich mal entscheiden würde, wenn
Also
man.
Rangierbahnhöfe, für mich, also ich bin leidenschaftlicher Fan von solchen Verkehrsträgern. Rangierbahnhof,
Ja,
riesige
spannend.
Fläche,
Ja.
hat der BFH gesagt, eine erste Tätigkeitsstätte. Und ich durfte mal, da bin ich heute noch stolz, bei Eurogate-Vortrage in Hamburg. Also ich will jetzt keine Werbung machen. Und da war ich auf dem Gelände. Es war für mich sensationell. Aber das ist auch eine erste Tätigkeitsstätte, ist nämlich schlichtweg intensiv abgezäunt. Kommst nur mit erheblichem Aufwand rein. Und das wäre, obwohl das aus dem Sicht einer Landrate unvorstellbare Fläche sind, das wäre eine erste Tätigkeitsstätte.
Ja, also das muss man halt wirklich sehen und im Zweifel, wenn man solche speziellen Einzelfälle hat, man kann immer nur wieder sagen, nimm das zum Anlass, ein Anrufungsauskunft
Ja,
zu
genau.
machen, weil das ist tatsächlich eine Frage, die muss man dann einfach mal klären, bevor es nachher hinten runterfällt und man hat nachher einen Haufen Ärger. Weil du hast vorher gesagt, meistens geht es ja dann darum, Firmenwagengestellung, irgendwelche solchen Dinge und dann bin ich als Arbeitgeber in der Haftung drin, dann rede man ja nicht nur über die Lohnsteuer, sondern meist auch noch über die Sozialversicherung.
So ist es ja.
Und dann wird es halt richtig teuer.
Sebastian, da hat er was ja noch mit der Pauschalierung. Ne? Du
Genau. Ja, ich
sprichst
habe
ja mein
gedacht.
Lieblingsthema an. Ich sage immer, da ist die Mauerblümchen des Steuerrechts, die Pauschalierung. Und dabei sind sie doch so goldig, oder?
Ja, ich würde
Also
sagen, wir
ich finde
fangen
sie.
mal an mit der 40-2-2 Pauschalierung, oder? Weil
Ja,
da
das
sind
machen
wir
wir.
ja gerade mit der ersten Tätigkeitsstätte.
Also,
Weil, wenn man
du
da, wenn
darfst
man
es
da.
sagen.
Ja, wenn man da halt reinschaut, wir haben ja der 40-2, Paragraph 40 Absatz 2, Satz 2, mittlerweile diese Thematik Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, Fahrten, Wohnung, Sammelpunkt, Treffpunkt, Fahrten, Wohnung, weiträumiges Tätigkeitsgebiet. Da, wo wir jetzt gerade gesagt haben, da gibt es nur die Entfernungspauschale, da haben wir die Möglichkeit auch zu pauschalieren. Und wenn man dann eben reinschaut, dann haben wir eben mittlerweile drei Pauschalierungsmöglichkeiten, drei Nummern. Nummer eins, das ist die Pauschalierung, die jedem immer gleich in den Sinn kommt. Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Soweit die Entfernungspauschale reicht, darf ich pauschal versteuern mit 15%, wenn ich als Arbeitgeber einen Fahrtkostenzuschuss zusätzlich zum Arbeitslohn zahle oder einen Sachbezug gewähre, zum Beispiel eben die Firmenwagengestellung.
Und da sind die Lohnprogramme heute auch wirklich gut. Also man gibt es im Lohnprogramm ein, das Lohnprogramm fragt dann schon, wie weit ist die Entfernung? Und dann rechnet das Programm dem an, gibt 180 Euro Fahrtkostenzuschuss und rechnet das Programm aber schon wirklich sauber aus. Davon sind, nehmen wir an, 120 Euro pauschalierungsfähig. Denken Sie dran, wenn man es zusätzlich gewährt, dann ist es SV-frei. Zahlt man zwar 15%, hat aber SV, keine SV-Belastung für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer. Und ist eigentlich zwar ein bisschen komplizierte Regelung, aber sie ist im Programm schön umsetzbar. Aber Sebastian, nur wenn ich 5 Tage in der Woche beim Arbeit in der ersten Tätigkeitsstätte bin, ne?
Ja, also wir haben ja eine Vereinfachungsregelung, wenn ich eben 5 Tage die Woche, jede Woche zu meinem Arbeitgeber fahre, dann darf ich im Monat 15 Fahrten unterstellen. Dann brauche ich keine Einzelaufzeichnung als Arbeitgeber, Arbeitnehmer führen. Komme im Jahr natürlich dann 15 mal 12 auf 180 Fahrten. Darf dann eben 180 Fahrten mal Entfernungskilometer, mal für die ersten 20 Kilometer die 30 Cent, ab dem 21. Kilometer die 38 Cent nehmen. Nächstes Jahr soll ja alles einfacher werden, da soll es insgesamt 38 Cent werden. Ich hoffe, das Gesetz kommt, dann stolper ich da schon nicht mehr. Und dann ist es im Programm normal sauber hinterlegt, wie du es gesagt hast. Und dann habe ich die 15% pauschale Lohnsteuer auf diesen Betrag. Der übersteigende Betrag ist dann halt individuell Lohn zu versteuern und auch in der SV zu verbeitragen. Und die Sache ist erledigt. In der Steuererklärung, das ist dann oftmals so ein bisschen das Thema in der Lohnbuchhaltung, das muss ich dem Arbeitnehmer erklären. Der kommt dann eben ja in der Steuererklärung, darf ich doch 220 Tage geltend machen. Ja, ist so. Das ist halt ein Unterschied. Da gibt es halt zwei verschiedene Verwaltungsanweisungen, die passen
Ist
nicht
halt die
ganz
Pauschalierung halt,
zusammen.
ne?
Genau. Und wenn ich halt die 220 haben wollte, dann müsste der Arbeitnehmer jeden Monat Einzelaufzeichnungen führen, müsste eben sagen, so und so viele Tage bin ich tatsächlich gefahren. Reicht das dann ein, dann kann ich die Lohnabrechnung eben entsprechend nach diesen tatsächlichen Tagen machen. Hätte dann aber natürlich das Problem, ich habe jeden Monat eine Korrekturabrechnung. Weil ich kann ja den Januar dann erst richtig abrechnen im Februar. Das
Ja,
heißt, ich
das wollen
mache
wir gar nicht
wahrscheinlich.
erklären, Sebastian. Das
Gut,
machen wir
dann
nicht.
lassen
Das
wir
macht
das.
kein Lohnabrechner.
Gut.
Nee, ich denke mal, da muss man einfach sagen, die Finanzverwaltung macht da jetzt erstmal was Vernünftiges und sagt, komm, wir nehmen 15 Arbeitstage. Also, wir können uns nicht beklagen über Bürokratisierung und dann fangen wir an, Tage zu zählen. Also, ich finde, die 15 sind okay.
Bin ich ganz bei dir.
Also, das muss man einfach sagen. Also, eine Liebe ist der anderen Liebe wert und mehr Steuerbürger oder Steuerberater können jetzt auch nicht immer auf Goldwaage legen. Was ich halt dran denken müsse, und das ist tatsächlich ein Problem, Teilzeitbeschäftigte. Oder die Regelung, 3 Tage im Büro und 2 Tage im Homeoffice. Dann ist es halt mit den 15 Tagen, sagt die Finanzverwaltung, nee, nee, Leute.
Da müssen wir
Dann müsst ihr im
runterkürzen.
Programm sagen, nur 10 Tage, ne?
Ja, also da, ja, wenn wir eben den, wir rechnen halt dann bei jetzt 3 Tage Büro, 2 Tage Homeoffice, dann würde man ja rechnen, 3 durch 5 mal 15 gibt dann in meinem Fall, wenn ich es jetzt richtig rechne, 9 Tage. Und so müsste man es halt immer entsprechend zeitanteilig kürzen, sowohl bei Leuten mit Teilzeit, wenn ich halt in Teilzeit nur 3 Tage ins Büro fahre. Dann muss ich es genauso machen oder eben, wenn ich Homeoffice-Fälle habe. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, da sollte man in der Lohnabteilung mal wieder drauf gucken, weil durch das Homeoffice, was wir während Corona bekommen haben, und nicht alle Firmen haben es ja widerrufen, dürfte das ein Thema sein, wo vielleicht nicht immer richtig hinterlegt ist. Und wenn dann der Prüfer kommt und das halt feststellt, da gibt es eine Homeoffice-Regelung, er darf auch in die Arbeitszeiterfassung reinschauen und wenn man da eben dann sieht, 2 Tage Homeoffice, 3 Tage da, dann kürzt er halt diesen Fahrtkostenzuschuss runter. Mit der Folge, ja, aus pauschal besteuert wird plötzlich individuell versteuert und vor allen Dingen beitragspflichtig in der Sozialversicherung.
Deswegen ist die Lohnsteuerpauschalierung so nach meinem Dafürhalten war wirklich stark auf dem Rückzug. Also
Okay.
mache wenig Arbeitgeber. Aber Sebastian, das ist ja nicht alles, was ihr da
Nö.
anbietet. Ein Mamoklümpchen, ihr habt ja noch mehr, oder?
Ja klar, wir haben noch eine Nummer 2. Und da geht es jetzt eigentlich darum, wir haben ja seit Jahren im Paragraph 3 Nummer 15 der Steuerbefreiung, wenn ich zusätzlich zum Arbeitslohn meinem Arbeitnehmer ein Jobticket für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte gebe, dann ist es ja steuerfrei, kürzt aber die Entfernungspauschale beim Arbeitnehmer. Wenn ich das nicht wollte oder wenn ich das Jobticket im Wege der Gehaltsumwandlung mache, dann habe ich die Möglichkeit, mit der Nummer 2 das Ganze pauschal zu besteuern, dann aber nicht mit 15, sondern mit 25%. Und bei beiden Steuersätzen ist es ja so, sowohl bei den 15 wie bei den 25, es kommt noch das Soli auf jeden Fall dazu, also 5,5% auf die 15 bzw. 25%. Und es kommt gegebenenfalls noch Kirchensteuer dazu, wenn der Arbeitnehmer kirchensteuerpflichtig ist.
Ja, also das kam daher, ich glaube, das Land Hessen war das, die hatte ziemlich schnell ihre Beamte dieses Jobticket
Genau.
gewährt. Und dann hatte die Beamte aber festgestellt, oder Beamtinnen, sie verlieren Werbungskosten, ne, weil sie hat
Ja.
ja steuerfreie Leistung. Und dann hat man gesagt, also man, das finde ich jetzt ein bisschen, ja, da hat man gesagt, dann versteuern wir das, was eigentlich steuerfrei wäre, damit man nachher wieder den Werbungskostenabzug habe. Ne?
Genau, das ist die Folge dann. Also man macht aus dem steuerfreien Jobticket ein pauschal besteuertes Jobticket mit 25% und dafür erkauft man dem Arbeitnehmer wieder den Werbungskostenabzug. Das Ganze wird ja auch immer flankiert, diese Pauschalierung und auch die Steuerfreiregelung mit Bescheinigungspflichten. Soweit also pauschal besteuert mit 15% müssen wir es ja in der Zeile 18 der Lohnsteuerbescheinigung ausweisen. Soweit steuerfrei in der Zeile 17. Und wenn ich dann aber pauschal besteuere mit 25%, dann brauche ich es nicht in der Lohnsteuerbescheinigung ausweisen.
So, dann haben wir natürlich die schönste Pauschalierung und das ist für mich immer der Hannover Messe-Fall. Also, ich kenne es jetzt von der Hannover Messe, war selber schon Standbesatzung, als ich bei Haufe Verlag tätig war. Und Messe ist tatsächlich eine Belastung für die Menschen. Und das war natürlich eine Dienstreise, klar, nach Hannover. Und es gab Verpflegungsmehraufwand. Arbeitgeber hatte auch im Regelfall Frühstück und Abendessen gewährt. Und jetzt gibt es eine Regelung, Sebastian, da kann man den Spesensatz, also den Tagessatz, den man steuerfrei bekommen könnte oder kann, also keine
Nochmals,
Drei-Monatsfrist, stört
genau.
nichts. Also es soll wirklich klar sein,
Ja.
Dienstreise nach Hamm, Hannover,
Genau.
5 Tage, alles gut, Sonntag reisen wir an,
Ja.
14, 28, 28, 28, 28, 14. Aber
Ja.
jetzt frisst mir das natürlich ein bisschen weg, weil der Arbeitgeber das Frühstück und das Abendessen spendiert. Und da kann man dann, also das ist nicht die Voraussetzung, aber ich kann die 14 und die 28 Grad nochmal gewähren, also der doppelte Spesensatz,
Genau.
mit 25% pauschal versteuert.
Ja, richtig, genau. Also das ist die Möglichkeit immer, solange ich eben Anspruch auf eine Verpflegungspauschale habe. Das heißt, wie du es ja gesagt hast, wir müssen in der 3-Monats-Frist drin sein. Wir haben einen Anspruch auf die Verpflegungspauschale. Die Verpflegungspauschale wird gekürzt oder auch nicht gekürzt. Das ist egal. Ich habe also Anspruch auf 14 oder 28 Euro Verpflegungspauschale. Dann kann der Arbeitgeber noch einmal 14 oder 28 Euro zahlen. Die ersten 14 oder 28 würden steuerfrei bleiben und gegebenenfalls auch gekürzt werden um eine Mahlzeitgestellung. Die zweiten 14 oder 28 Euro für den Tag kann ich pauschal besteuern. Die werden aber auch auf keinen Fall gekürzt um die Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber. Die kriege ich also immer voll. Und das
Also mal
Ganze dann
Beispiel,
eben.
niemand will auf die Hannover Messe und ich sage als Arbeitgeber, wisst ihr was, ich gebe euch Vollverpflegung. Ihr frühstückt morgens im Hotel, abends geht ihr im Hotel essen, ich bezahle es maximal 60 Euro pro Person und mittags besorgt ihr euch auf der Hannover Messe einen Veggie-Hamburger oder von mir aus eine Wiener Würstle mit Senf oder Cola, kostet dann auch wieder 15, 18 Euro, zahle ich euch. So, und dann hätte man, da wäre der Spesensatz weg, Sebastian, ne?
Genau,
28
ja.
Euro minus Frühstück, 20%, blepp.
Ja.
Minus Mittagessen, das blöde Würstle oder diese
Ja.
Veggie-Hamburger, 40% weg. Und das Abendessen, was Ordentliches, 40% weg. Dann ist mein steuerfreier Tagessatz verloren,
Hätten wir bei
weil ich hatte
Null?
Vollverpflegung,
Genau,
erstmal
ja.
verständlich. Und jetzt kann man am Stammtisch sagen, habe aber trotzdem 28 Euro bekommen. Ne? So ist doch, oder?
Genau, richtig. Du würdest die 28 Euro bekommen. Arbeitgeber
Pauschal
zahlt
versteuert.
25% pauschale Lohnsteuer drauf, plus Soli, gegebenenfalls Kirchensteuer noch drauf und die Sache ist erledigt.
Da frage ich mich die Teilnehmer, muss man das machen? Und da kommt natürlich der Schwabe und sagt, natürlich nicht. Das macht man in Ausnahmefälle, wenn man was erreichen will. Aber Sebastian, weißt du, wie du das siehst, bitte machen Sie vor Dienstreisebeginn eine klare Aussage.
Ja, also auf
Ich
jeden
hasse das
Fall.
immer, wenn dann hinterher kommt, ja, aber wisst ihr, der Chef hat gesagt, man könne, aber es ist nicht ganz klar. Erkläre Sie, es gibt Verpflegung auf der Dienstreise, Vollverpflegung und es gibt dann noch halt einen pauschalen Spesensatz.
Also ich bin eh ein großer Fan, aber das ist natürlich als Verwaltungsangehöriger vielleicht auch derjenige, der es prüfen soll, dass man es vorher klar und eindeutig im Vorhinein regelt. Es schafft klare Verhältnisse und das ist, wir haben es glaube ich schon mal gehabt, Wiener
Genau.
Gutenehe auch, klare Verhältnisse sorgen dafür, dass man nachher keinen Ärger hat. Dann weiß jeder, wo er dran ist, jeder weiß, was es gibt und die Sache ist erledigt. Und es ist auch nachher immer klar, wenn da eine Prüfung kommt, dann kann ich die Regelung rausholen, kann
Genau.
sagen, so haben wir es gemacht. Und es ist doch für alle Beteiligten einfacher, wenn man sagen kann, schaut, so haben wir es vereinbart, so wollte man es machen, so haben wir es auch gemacht. Und dann, ja, ist das für einen Prüfer doch auch viel einfacher, da zu sagen, ich mache den Haken dran und sage, ja, hier ist klar zum Ausdruck gekommen, was gewollt ist und wir haben das gut hinbekommen.
Also letzter Punkt aus meiner Sicht, weil wir wollten unseren Podcast nicht so lang machen.
Ja.
Sie können aber keine 3 Monatsfrist damit rechnen. Also neulich sagte mir jemand, also unser Mitarbeiter ist 6 Monate in München in diesem Campus und die ersten 3 Monate zahle ich steuerfreie Tagesspese und danach zahle ich pauschal versteuerte Tagesspese. Da
Ja,
musste
das
ich ihm
ist
sagen, nee, nee, ab dem
so geht's
ersten
nicht.
Tag des 4. Monats, das sind wie siamesische Zwillinge, die zusammengewachsen sind. Wenn der Steuerfreie sich auflöst, löst sich auch der Pauschalversteuerte auf. Und am ersten Tag vom 4. Monat ist der steuerfreie Spesensatz verloren. 3 Monatsfrist, hat er mal auch schon besprochen. Und dann gibt es auch keine Pauschalierung.
Genau, aber ganz wichtiger Hinweis von dir, also wirklich, ich kann das nur raten, das kommt so oft vor, dass dann im 4. Monat einfach die Spesen weitergezahlt werden und man pauschaliert sie. Es geht halt nicht. Die Pauschalierung, wenn man ins Gesetz reinguckt, Paragraph 40 Absatz 2, Nummer 4 sind wir da, da steht eben drin, wir brauchen die Verpflegungsmehraufwendungen nach Paragraph 9 und nur soweit ich so eine Pauschale zahlen darf, komme ich in die Pauschalierung rein. Habe ich die steuerfreie Pauschale nicht, kann es auch keine entsprechende pauschalbesteuerte Verpflegungspauschale geben. Das heißt, ich brauche eine Abwesenheit von mindestens 8 Stunden und ich muss noch in
Genau.
der 3-Monats-Frist sein. Bin ich da draußen, dann ist es Pech, dann komme ich da nicht mehr rein.
Also für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch als unterhaltender Gag dann, dann guckt mich jemand völlig entsetzt an und sagt, wir haben es aber schon versprochen. Sag ich, ja, ist ja schon unterwegs, sagt er, nein, da geht erst nächsten Monat. Dann sage ich, jetzt mache ich es ganz einfach. Jetzt zaubern Sie und sage, pass auf, die ersten 3 Monate kriegst du die Tagesspese noch die pauschal versteuerte Tagesspese. Obendrauf. 3 Monate geht ja. Danach gibt es nichts, weder pauschal noch steuerfrei, logischerweise. Aber was hat er bekommen? hat die erste 3 Monate doppelte Satz. Das
Genau.
langt ihm für die 6 Monate. Da
Ja.
sagt er, ach, und das geht? Aber
Ja,
Sebastian, wenn man
natürlich.
das so
Ja,
vereinbart,
klar, natürlich ist das ist ja
dann ist
genau
das in
das, was wir
Ordnung.
gerade erklärt haben. Das ist eben der Punkt, dass man muss es richtig vereinbaren und das
Man
ist
muss es
das
richtig
Entscheidende.
vereinbaren, ne?
Genau. Und deshalb, wie du es gesagt hast, wichtig ist halt, sich im Vorfeld mit den Sachen auseinanderzusetzen, im Zweifel eben auch im Vorfeld das Ganze abzustimmen, damit es eben steuerlich und auch dann beitragsrechtlich richtig läuft, weil auch hier ist es ja so, haben wir es pauschal versteuert, ist es nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung beitragsfrei in der Sozialversicherung. Und
Und
das
denken
ist
Sie
ja dann
dann,
das
hinterher reparieren
Entscheidende.
kann man es nicht mehr. Ne? Man muss es wirklich zeitnah machen. Ich muss wirklich zeitnah pauschal versteuern. Spätestens bis zum 28.02. Sonst haben wir verloren.
Genau, also das ist ja dann ein Thema, das können wir dann gleich in der nächsten Folge besprechen, wie das dann so dann dieses Zusammenspiel Lohnsteuer und Sozialversicherungsrecht mal ist. Ich glaube, das ist ein gutes Thema fürs nächste Mal. Was
Sebastian,
meinst du? Ich glaube,
ich
ich
bin
bin
jetzt müde.
durchgeschwitzt. Ich steh im Wasser. Wir machen für jetzt Schluss und beenden unsere Folge 4. Und dann hören wir uns in der Folge 5 wieder. Und ich denke, diejenigen, die unseren Podcast schon regelmäßiger hören, ich habe ja gesehen, wir sind in der Statistik mittlerweile bei 90 Abonnenten. Das ist doch schon mal eine Wahnsinnszahl, die sich mit Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht dauerhaft beschäftigen. Die haben gemerkt, wir sind auf einen 14-tägigen Rhythmus etwa eingeschwenkt und versuchen immer so rund um den 14. und um den 28. eines Monats eine Folge zu veröffentlichen, haben uns aber vorgenommen, immer deutlich unter einer Stunde zu bleiben, so zwischen 45 und 50 Minuten. Und ich sehe bei meiner Aufnahme hier, wir sind jetzt knapp über 46 Minuten hinweg. Und ich glaube, dann können wir doch jetzt Feierabend machen. Und für heute ist es ein schöner Abend. Bei mir jetzt zumindest noch. Ich kann mich jetzt noch ein bisschen raussetzen, ein kühles Bier trinken, nachdem ich die Aufnahme fertig geschnitten habe und hochgeladen habe.
Ja, und
Und ich
ich
glaube, du
bin ja
hoffentlich auch.
Steuerberater, ich arbeite jetzt noch 5 Stunden.
Also für
Ja,
mich,
glauben
das
Sie
ist
es
halt
nicht? Ich
selbst
glaube.
und ständig, das ist halt das
Nee,
Los
nee,
des
Sebastian. Ich
Selbstständigen.
glaube, der Wunsch nach einem Bier ist beidseitig vorhanden. Beim Lohnknecht als Beamter wie beim legendären Freiberufler, der ja nie Feierabend hat. Doch, wir machen jetzt Feierabend.
Okay, dann lass uns für heute es beenden. Schöne
Jawohl.
Grüße nach March, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.